Das Thema heute lautet quadratisch praktisch gut, Pragmatismus oder Prinzipien. Wie ist das? Es gibt ja immer den offiziellen Dienstweg. Jo, den muss es geben. Es gibt aber auch manchmal den sogenannten kurzen Dienstweg. Der ist manchmal leichter zu gestalten und vielleicht manchmal sogar auch praktischer. Oftmals aber auf jeden Fall viel, viel schneller. Und darum muss es manchmal auch diesen kurzen Dienstweg gehen, ne? Man sagt ja auch, heute gehen wir mal den direkten oder kurzen Dienstweg. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man die Prinzipien verstanden hat, wie das normalerweise abläuft und sich dann so bewegen kann, ohne alles, die ganzen Prinzipien, das ganze System zu Fall zu bringen. Gut ist, wenn man dann vorher die entsprechenden Absprachen getroffen hat und so kann man dann auch den kurzen Dienstweg gehen. Hat man die Prinzipien, die gelten, nicht verstanden, das ganze System, wie Abläufe laufen, nicht verstanden, dann kann sein, entsteht dadurch das absolute Chaos. Das kann katastrophal enden. Das ist der Unterschied zwischen dem praktischen Weg, dem abgesprochenen kurzen Dienstweg und Pragmatik, wo man einfach mal haruk los und am Ende passt dann nichts mehr zusammen und es endet katastrophal. Und genau das haben wir auch heute in unserem Text bei Samuel. Darum unser Thema: quadratisch praktisch gut, Pragmatismus oder Prinzipien. Pragmatismus oder Prinzipien. Und wir gehen wie gewohnt durch den Text. Ja, hier heißt es in Kapitel 3, Vers 19: Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ alle Worte in Erfüllung gehen, die er durch Samuel sprach. Ganz Israel, von Dan bis Beerscheba, erkannte, dass der Herr ihn zu seinem Propheten bestimmt hatte. Auch weiterhin erschien ihm der Herr in Schilo und gab ihm Weisungen. In ganz Israel hörte man auf Samuel. In der letzten Predigt haben wir gesehen, dass Gott Samuel zum ersten Mal angesprochen hat und Samuel erstmal noch lernen musste, so auf Gottes Stimme zu hören. Das ist offenbar gelungen, also es blieb nicht dabei. Wir sehen hier, Gott hat ihn immer wieder angesprochen und ihm Botschaften gegeben. Und so haben die Leute, ja, in ganz Israel auf ihn gehört. Hier von Dan bis Beersheba, überall hörte man auf Samuel. Ja, er war also nun wirklich der Prophet und auch der, der Recht gesprochen hat, die entscheidende Person, als die wir ihn kennen, als die er immer wieder vorgestellt wird in der Bibel. Ja, leider kam es dann mal wieder zum Krieg. Also es gibt Parallelen zu heute. Die Israeliten zogen in den Kampf gegen die Philister. Ihr eigenes Lager war bei Eben-Eser. Das Lager der Philister bei Afek heißt es hier. Jo. Die Philister kamen eigentlich gar nicht so aus dieser Gegend, so im kananäischen, sondern eher aus dem griechischen Raum. War so ein Seevolk, aber sie waren gut in der Metallverarbeitung und so kamen sie einfach mal hierher und vor einiger Zeit, also schon lange vor Samuel, um hier sich auszubreiten. Und so gab es natürlich dann Probleme, ne? Viele Parallelen zu heute. Und so gab es Krieg, schon zur Zeit der Richter, also lang vor der Zeit Samuels, gab es Kämpfe zwischen den Philistern und Israel. Die Philister griffen an, heißt es dann. Und nach einem langen und zähen Kampf gelang es ihnen, die Israeliten zu schlagen. Von diesen wurden etwa 4000 Mann im Kampf getötet. Das Wort 4000 muss man jetzt ein bisschen vorsichtig betrachten. Die Begriffe, die hier stehen, können auch Hundertschaften oder Tausendschaften bezeichnen als Verband, die gar nicht wirklich 100 oder in dem Fall 1000 Personen umfassen mussten. Das kann so ein Begriff sein. Das waren 400schaften oder 4000schaften. Die aber auch weniger Personen umfassen konnten. Genau. Das ist wichtig, das zu sehen, weil wir haben manchmal so Berichte über Kämpfe im Alten Testament. Und wenn man die Zahlen anlegt und man guckt heute mal die Orte an, da hätten so viele Menschen überhaupt nicht hingepasst. Man hat sich immer gefragt, wie passt denn das zusammen? Haben wir da einen Fehler oder so? Und heute weiß man eben, dass die Begriffe mehrdeutig sein können. Aber es waren enorm viele Gefallene, eine Katastrophe für Israel. Ja, da fragt man sich dann natürlich, Was ist geschehen oder wie konnte das geschehen? Was war hier los? Dann heißt es hier, als das Heer geschlagen ins Lager zurückkam, fragten sich die Ältesten des Volkes, warum hat der Herr das zugelassen? Warum konnten uns die Philister heute besiegen? Jo, warum hat Gott das zugelassen? Vielleicht kommt dir die Frage bekannt vor, sie wird immer wieder gestellt. In schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, gerade heute stellen sich die Frage viele, warum konnte Gott das zulassen? Sie stellen also die richtige Frage, aber sie stellen sie nicht wirklich Gott, das ist das Problem, ne? Man hätte ja Samuel fragen können, Samuel war ja da. Er hätte ja Bescheid geben können, aber sie fragen letztlich nur sich. Die Ältesten fragten sich, heißt es hier. Ja, aber wirklich Gott gefragt haben sie nicht. Das zeigt sich dann auch im nächsten Teil von dem Vers. Da heißt es, sie berieten sich und beschlossen, wir wollen nach Schilo senden und die Bundeslade ins Lager holen. Dann wird der Herr mitten unter uns sein und uns gegen unsere Feinde helfen. Also, die haben zwar gefragt, wie konnte Gott das zulassen, was ist passiert, aber wirklich gefragt haben sie Gott nicht. Sie haben nicht Samuel gefragt, was ist denn los? Nö. Sie haben sie mit sich selber das abgemacht und dann einfach rein pragmatisch, so wie es ihnen am besten erscheint, entschieden und sagen, wir holen die Bundeslade. Das Problem, warum sie geschlagen wurden, lag aber ja schon ganz woanders. Das haben wir in den letzten Predigten gehört. Der Priesterdienst, das Ganze war korrupt. Das Volk war nicht mehr eins mit Gott. Die Söhne vom obersten Priester Eli haben die Opfer und das Ganze so ausgenutzt, wie sie das wollten. Sie haben sehr eigennützig zum eigenen Vorteil gehandelt. Die Dinge, die bei den Opfern eigentlich Gott zustanden, haben sie für sich selbst genommen und, und. Also das war korrupt. Der Gottesdienst war einfach katastrophal. Der Gottesdienst war disqualifiziert. Und so wurden sie dann auch hier geschlagen. Und die Ältesten fragen sich, boah, was ist denn bloß los? Ne? Hätten sie Samuel gefragt, hätten sie wirklich die Antwort von Gott haben wollen, hätten sie sie bekommen. Aber jetzt beraten sie sich mit sich selbst und sagen, komm, wir holen die Bundeslade. Ja, die Bundeslade, die stand im Allerheiligsten, das war so ein Raum im Heiligtum, der durfte nur einmal im Jahr vom Hohepriester betreten werden. Und er musste eine Riesenzeremonie vollziehen, ein ganzes Kapitel mit langen Versen haben wir dazu, 3. Mose 16. Jo. Und dann konnte er rein auch und wieder raus, aber nur einmal im Jahr. Und jetzt beschließen die, wir latschen da rein und holen einfach die Bundeslade. Also das ist schon wieder ein katastrophaler Fehltritt. Sie übertreten hier jegliches Prinzip Gottes, das er für sein Heiligtum erlassen hat. Pragmatischer Weg. Die Bundeslade war so ein eckiger Kasten, so rechteckig, hatte Stangen zum Tragen, sie war ja für den Transport gedacht und so hat man dann entschieden, ne? Quadratisch, praktisch gut, leicht zu tragen, also holen wir das Ding her, dann ist Gott da und dann schlagen wir damit die Philister. Und so setzten sie das dann auch in die Tat um. Sie schickten einige Männer nach Schilo, um die Lade zu holen, auf der der Herr, der Herrscher der Welt, unsichtbar über den Cheruben thront. Ja, das ist auch mal ein toller Satz, ne? Die Bundeslade war verziert, da waren Engelfiguren, die wahrscheinlich die Lade mit ihren Flügeln so ein bisschen beschirmt haben. Und diese Engelart sind sogenannte Cherubim, Cheruben. Und die Lade selber galt als Thron Gottes, Anwesenheitsort Gottes in dieser Welt. Ja, die Priester Hophni und Phinehas, die Söhne von Eli, begleiteten die Lade, ne? Und da geht euch, die die Predigten von vorher kennen, jetzt wahrscheinlich schon die Alarmglocken an. Oh nee, nicht diese Flaschen. Ja? Hophni und Phinehas, das waren diese Korrupten, die den ganzen Gottesdienst verhunzt hatten, die die Opfer veruntreut haben, wo Gott gesagt hat, das wird euer Ende sein. Ausgerechnet die holen jetzt aus dem Allerheiligsten die Bundeslade. Das kann nicht gut gehen. Aber sie checken es nicht. Quadratisch, praktisch, gut. Praktische Lösung, das wird schon. Also die meinen hier tatsächlich, sie könnten hier mit Gott machen, was sie wollen, ne? Und übertreten jedes seiner Prinzipien, jedes seiner Gebote in Bezug auf die Heiligkeit des Heiligtums, in Bezug auf die Lade, seine Gesetze, die Opfer vorher. Aber sie machen einfach weiter. Jo, und so kommt dann die Lade her und das gibt enorm Auftrieb. Also da ist Stimmung im Lager von Israel. Da heißt es, als die Lade des Herrn ins Lager kam, brach unter den Israel ein solcher Jubelsturm los, dass davon die Erde dröhnte. Oh, also die hatten keine Angst mehr vor den Philistern. Die waren so im Jubel, die Entschuldigung, die Erde hat gedröhnt. Krass. Und der Lärm drang bis zu den Philistern, heißt es hier. Die haben sich dann gefragt, was ist das für ein lauter Jubel im Lager der Hebräer? Was ist denn mit denen los? Ja? Tja. Leider hat das Ganze nichts gebracht mit der Bundeslade. Das haben wir dann in Vers 10. Es kam zur Schlacht und die Israeliten erlitten eine schwere Niederlage. Das Heer löste sich auf. Und jeder floh nach Hause. 30.000 israelitische Männer blieben tot auf dem Schlachtfeld. Also hier gilt wieder, was ich gerade zu diesen Zahlbegriffen gesagt habe. Aber es war eine unglaubliche, krasse Niederlage für Israel. Sie sind mit Jubel, mit Lobpreis darüber, dass die Bundeslade da ist, in die Katastrophe gelaufen. Jo, also katastrophaler kann es nicht laufen. Da hätte man wieder fragen können, wie konnte Gott das denn zulassen? Ne? Wahrscheinlich wiederholt sich's dann. Die Ältesten haben sich wieder gefragt, boah, was ist denn jetzt? Und da gibt man wieder pragmatisch sich selber eine Antwort, aber fragt nicht wirklich Gott. Man fragt nicht Samuel, seinen Propheten. Ja? Und da gibt es 1000 Parallelen zu heute. Schon immer haben sich die Menschen Katastrophenzeiten gefragt, wie konnte Gott das zulassen? Bei Corona haben wir es jetzt, bei Ukraine-Krieg auch, und das ist in Ordnung. Es ist sogar gut, wenn man dann sich an Gott wendet und fragt, warum? Aber ihr stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, dass es nicht ganz sinnvoll ist, die Frage zu stellen, aber sie dann auch nicht wirklich von Gott beantworten zu lassen. Die Frage stellen viele. Aber die Mühe, sich mal in die Mühe, mal in die Bibel reinzugucken, tun die wenigsten. Man fragt, warum, und gibt dann die Antwort irgendwie selbst oder sich selbst und geht dann den praktischsten Weg. Wird man in die Bibel gucken, wird man sehen, dass Gott ganz oft auf seine Gebote verweist. Auch hier hat er im Vorfeld ja schon gesagt, ihr seid korrupt, kehrt um. Dann wäre es nie dazu gekommen. Würde sich die Menschheit nach Gottes Geboten richten, wäre unsere Welt eine andere. Außerdem wird man bei einem Blick in die Bibel sehen, dass Jesus voraussagte, dass solche Phänomene, die wir jetzt in den letzten Jahren und gerade erleben, kommen werden. Er sagt aber auch, dass er die Kontrolle nicht verloren hat. Es sind Gebotswehen, bevor eine neue, bessere Welt kommt. Das bringt aber nichts, wenn man sagt, boah, wie konnte Gott das zulassen? Und dann selber philosophiert und so eine Antwort, sich eine Antwort gibt. Ja? Das Problem ist uralt. Ne? Wir sehen es hier schon im Text. Gott möchte aber kommunizieren. Er ist bereit, eine Antwort zu geben. Wir müssen nur ehrlich fragen. Manchmal will man die Antwort aber nicht, sondern lieber selber entscheiden. Ne? Selbst Gott sein. Einfach nach dem logischsten und praktischsten Weg gehen. Genau das ist hier im Text aber das Problem und die Katastrophe. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Es geht um vertauschte Prioritäten. Es geht um Pragmatik vor Theologie. Pragmatik vor Theologie. Also eine krasse Vertauschung, eine Krankheit im System. Leider gab es sie schon zu allen Zeiten und gibt es das bis heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Gottesdienste, in denen Stimmung ist, in denen wirklich was abgeht. Beim Lobpreis, bei der Anbetung, während der Predigt und danach. Das gefällt mir unheimlich, denn es geht um die beste Botschaft des Universums. Es geht um die größte, gewaltigste, tiefste Liebe der Menschheitsgeschichte. Gott sendet seinen Sohn zur Erlösung. Man kann die beste Botschaft und größte Liebe des Universums nicht rein sachlich wahrnehmen. Das geht irgendwie gar nicht. Ja, das zeigt sich auch an manchen Stellen. Da sagt Jesus, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand. Matthäus, das ist ein Zitat aus 5. Mose. Also wenn man Gott so liebt, ganzem Willen, ganzen Herzen, ganzen Verstand, dann ist das nicht nur im Kopf, ne? Ist Herz, da ist der ganze Mensch gemeint. Dann geht da was ab. Nicht immer, die Stimmung schwankt ja, aber wenn man das nur rein sachlich kopfmäßig wahrgenommen hat und das Evangelium liest, wie die Betriebsanleitung der Waschmaschine, dann ist irgendwas nicht so ganz durchgedrungen. Ne? Und der Jubel hier im Lager der Israeliten, Gott ist da in der Bundeslade, klasse. Nur leider ist dieser Jubel und diese Emotion völlig fehlgeleitet. Und das ist die andere Seite. Es ist gut, wenn in unseren Gottesdiensten was los ist. Wir mit dem Kopf und der Emotion, mit dem Herz voll dabei sind. Wir müssen aber aufpassen, dass die Emotionalität nicht der Gradmesser dafür ist, ob der Gottesdienst Vollmacht hatte und ob Gott oder der Geist Gottes anwesend waren. Denn unsere Emotionen können auch vollkommen fehlgeleitet sein. Das zeigt sich ja hier. Die Israeliten waren im Jubel, im Lobpreis. Die Erde hat gebebt. Aber Gott war nicht da. Gott bekam einen Koller. Gott wollte mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und sie gingen mit diesem Lob in die Katastrophe, in den Untergang. Weil sie einfach rein praktisch, logisch entschieden haben, ohne auf Gottes Gebote und Prinzipien zu achten. Das ist eine große Gefahr heutzutage, dass emotionale Gottesdienste gleichgesetzt werden mit der Heilige Geist und Jesus sind anwesend. Diesen Automatismus gibt es aber nicht. Jesus und der Geist Gottes ist anwesend, wenn nach seinen Prinzipien gelebt und gehandelt wird. Das betrifft das Thema, das ich beim Let God behandelt habe. Ist noch auf dem YouTube-Kanal zu sehen, Let God. Und zwar das Thema, würde Jesus in die Kirche und Gemeinde gehen? Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass gerade die, die im Gottesdienst beteiligt sind, Musiker, Verkündiger, die Moderatoren, dass die eins sind mit Gott, dass sie mit Jesus leben, dass sie von seinen Geboten und Prinzipien geprägt sind. Dann kommt das, was von ihnen kommt, tatsächlich auch von Gott. Ist das nicht der Fall, besteht die Gefahr, dass man eine Emotionalität hervorruft und dadurch den Eindruck erweckt, boah, jetzt sind wir hier in der Gemeinschaft Gottes, in der Gemeinschaft mit Jesus und der Geist ist da, aber er ist gar nicht da. Dann haben wir die Situation wie hier im Text. Katastrophal. Also würdest du merken, wenn wir auf dem Irrweg wären, wie hier Israel im Text? Das ist die Frage. Quadratisch, praktisch, gut ist nicht offenbar der Weg Gottes. Gott möchte, dass seine Gebote und Prinzipien geachtet werden. Dann gibt es hier noch eine zweite Botschaft, ein zweiter Aspekt, der ist auch sehr, sehr wichtig. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Also die nehmen hier die Bundeslade und tragen sie vor sich her, ne, wie so eine Reliquie, ne? Wie so ein Maskottchen. Ganz praktisch, wir holen die Bundeslade her und dann ist auch Gott da und kämpft mit uns gegen die Philister. Ne? Also die haben den Eindruck, sie können Gott hier bestimmen über die Bundeslade. Sie machen die Bundeslade und dadurch Gott praktisch zu einem Götzen, ne? Zu einem Maskottchen, zu einer Reliquie in dem Sinn, ne? Wo man dadurch, dass man den heiligen Gegenstand wohin bringt und verehrt, da hat man dann Gemeinschaft mit Gott und Gott ist da. Aber das funktioniert nicht. Ne? Gott geht nicht mit. Ja, die bringen zwar die Bundeslade her, aber Gott ist nicht da. Und die Bundeslade ist ja nun der heiligste Gegenstand überhaupt. Sie meinen, sie könnten hier über Gott bestimmen und verstoßen dadurch gegen die ersten zwei der 10 Gebote. Da heißt es im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Zweites Gebot, mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Bete es nicht an. Ja? Und die machen jetzt praktisch aus der Bundeslade ein Götze. Also das ist praktisch ihr heiliger Gegenstand, ihr Gottesbild, das sie machen und den verehren sie und dadurch bringen sie dann ja logischerweise auch Gott ins Lager. Aber es bringt nicht, Gott geht nicht mit. Er lässt sich nicht hin und her schleppen und verwenden und instrumentalisieren, wie es den Menschen in den Kram passt. Es funktioniert nicht. Also unsere Absichten können noch so heilig sein. Wir können noch so heilige Rituale vollziehen, ja, also sakramentale Handlungen. Das wird völliger Nonsens sein und nichts bringen, wenn nicht Gottes Prinzipien, seine Gebote geachtet werden. Wenn wir nicht in Beziehung mit Gott stehen und mit ihm leben. Das ist sonst alles nur Schall und Rauch. Es ist natürlich sehr praktisch, ne? Man holt die Bundeslade her, trägt sie voraus und dann ebnet Gott die Bahn. Aber das ist Götzendienst. Bei einem Götzen macht sich immer der Mensch selbst zu Gott, weil er weiß, wie man den betreffenden Gott bestimmen und für seine Zwecke nutzen kann. Aber genau das ist bei Gott nicht der Fall. Das sollen ja die ersten zwei Gebote hier ausschließen. Also, sie haben leider nichts begriffen. Alle Prinzipien mit Füßen getreten und so geht es dann auch leider mit ihnen den Bach runter. Gott ist jemand, der möchte, dass seine Prinzipien geachtet werden. Natürlich sind wir nie fehlerfrei und nie sündlos. Aber einfach sagen, komm, egal, wir entscheiden ja einfach nach Pragmatik und Logik und das mit den Geboten, das nehmen wir nicht so ernst, das ist auch viel menschenfreundlicher und logischer, wenn wir es anders machen, dass das funktioniert eben nicht. Das zeigt der Text hier mehr als deutlich und das ist für die heutige Zeit eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Lass uns die bitte deutlich hören. Dass es anders laufen muss, zeigt sich an vielen Stellen in der Bibel. So heißt es zum Beispiel hier im Psalm 37, hoffe auf den Herrn und befolge seine Gebote, dann ehrt er dich und schenkt dir das Land, und du wirst sehen, wie er seine Feinde vernichtet. Also das hätte funktionieren können. Aber da hätte erstmal Einsicht geschehen müssen, Umkehr. Elis Söhne hätten kapieren müssen, oh, wir sind korrupt, wir haben Gott verärgert, wir haben die Opfer missbraucht, wir haben den Tempelgottesdienst korrumpiert. Israel hätte kapieren müssen, boah, wir sind vom Weg abgekommen. Und das wäre möglich gewesen, wenn sie Gott wirklich gefragt hätten. Und nicht nur ausgerufen, boah, wie konnte Gott das zulassen? Ja, das war die richtige Frage, aber sie haben Gott damit nicht wirklich gefragt. Sie hätten mit Samuel sprechen können. Das war das Problem. Quadratisch, praktisch gut. Funktioniert bei Gott offenbar nicht. Das zeigt sich dann auch im weiteren Textverlauf. Also Israel war ja voll am Jubel über Gott. Dann heißt es hier, der Lärm drang bis zu den Philistern. Was ist das für ein lauter Jubel im Lager der Hebräer, fragten sie einander. Ja, Als sie dann erfuhren, dass die Lade des Herrn im Lager Israels angekommen war, bekamen sie Angst. Jetzt sind wir verloren, sagten sie. Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Das gab es noch nie. Ja, das gab's noch nie. Weil man die Bundeslade nicht einfach hin und her schleppen durfte. Das war nicht erlaubt. Ja, also versteht ihr, die Ironie hier, die Philister haben indirekt festgestellt, dass Israel gesündigt hat. Dass sie im Bock geschossen haben und vollkommen gegen Gottes Prinzipien verstoßen. Das gab's ja noch nie, dass die Bundeslade jetzt hier im Lager war. Jo, weil es nicht erlaubt war. Und die Philister, sie haben hier Angst, ne? Furcht vor Gott. Sie haben die Gottesfurcht, die Israel vollkommen fehlt. Israel tritt Gottes Gebote und Prinzipien mit Füßen. Es juckt sie nicht. Sie entscheiden nach ihrer eigenen Logik. Aber die Philister, die Feinde, sie zeigen die Gottesfurcht, die eigentlich das Gottesvolk zeigen musste. Also, das ist wieder so eine Situation, wo man nicht weiß, soll man lachen oder weinen. Das ist so dermaßen ironisch, dass man es, ich bin innerlich da bei der Vorbereitung zerrissen gewesen, sagt, das gibt's ja gar nicht. Erst war ich am Lassen, dann dachte ich, oh nee. Also richtig, richtig krass. Im Schwäbischen sagt man, was die Israeliten machen, ist so falsch, dass das Richtige schon wieder hinten vorkommt. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch. Und die Philister bemerken das. Was hier läuft, ist nicht normal. Jo, dann kommt natürlich bei den Philistern auch die Frage, wer kann uns vor so einem mächtigen Gott schützen? Das ist doch derselbe Gott, der die Ägypter in der Wüste vernichtet hat. Also die merken, jetzt haben wir echt ein Problem. Wer kann uns schützen? Aber die Anführer riefen ihnen zu, jetzt gilt es. Seid mutig, Philister, und kämpft wie Männer. Sonst werden die Hebräer euch zur Fronarbeit zwingen, so wie ihr es bisher mit ihnen gemacht habt. Zeigt, dass ihr Männer seid und kämpft. Also die Philister, ne, die hatten echt Leiter. Anführer, ne? Das sind Anführer, das sind Leiter, die sagen, vorwärts. Ne? Richtig, richtig krass. Die Leiter in Israel, haben wir gerade gesehen, das waren Flaschen. Die Ältesten, oh je, wie konnte Gott das nur zulassen? Da müssen wir überlegen. Und die Priester, ne, die leiten sollten, alle kapieren nicht, was los ist. Die sind wie vernagelt. Keiner checkt, dass sie völlig neben der Spur sind. Dass sie Gott nicht mehr zum Freund, sondern zum Feind haben. Ja, die Leiterschaft in Israel, die ist völlig daneben, völlig disqualifiziert, kannst du vergessen. Die Leiter, die Anführer bei den Philistern, da war was dahinter. Sie waren angespornt durch ihre Furcht vor Gott. Krass, ne? Die Israeliten hätten so angespornt sein sollen. Waren sie aber nicht. Sie waren voller Menschenfurcht vor den Philistern und haben dann nach ihrer eigenen Logik quadratisch praktisch gut entschieden. Aber die Philister, sie hatten Furcht vor diesem Gott und sagen, jetzt müssen wir hier voll dagegen halten. Jo, und dann kam es dann zur Schlacht, haben wir ja gerade schon gesehen. Es kam zur Schlacht und die Israeliten erlitten eine schwere Niederlage, das Heer löste sich auf und jeder floh nach Hause. 30.000 israelitische Männer blieben tot auf dem Schlachtfeld. Und dann, auch Hophni und Pinhas, die Söhne von Eli, fanden den Tod. Die Lade Gottes aber nahmen die Philister als Beute mit. Ja, das steht da. Krass. Unvorstellbar. Die Bundeslade geht zu den Philistern. Gott ist nicht da. Die Bundeslade ist im Moment nur ein Kasten. Gott trägt nicht mit, was Israel hier vorhat. Und dass Elis Söhne den Tod finden, wurde ja in den letzten Predigten schon immer mal wieder erwähnt, weil sie uneinsichtig blieben. Nicht kapiert haben, dass sie völlig daneben liegen. Gottes Gebote mit Füßen getreten haben. Und nun finden sie eben so ihr Ende. Wäre es zur Einsicht gekommen, hätten sie um Vergebung gebeten, wäre es zu dieser ganzen Katastrophe nicht gekommen. Aber die Einstellungen waren eben völlig verkehrt. Man würde sagen, verkehrte Welt. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch, also verkehrte Welt. Ne? Das sagt man ja immer mal wieder und hört man immer wieder, wenn scheinbar nichts zusammenpasst oder die Dinge so auf den Kopf gedreht sind. Seit Corona hat man das immer wieder gehört und seit Ukraine jetzt auch. Verkehrte Welt. Das sind doch alles Phänomene aus dem letzten Jahrtausend. Seuchen, Kriege in Europa. Das haben wir doch längst hinter uns. Ja? Verkehrte Welt. Wirklich eine verkehrte Welt. Und hier im Text ist es eben auch eine vollkommen verkehrte Welt. Die Philister zeigen die Gottesfurcht, die das Gottesvolk haben müsste. Die Philister haben Leiter, die aufgrund ihrer Gottesfurcht handeln. Die Philister haben jetzt die Bundeslade. Also krasser und verdrehter kann es nicht sein. Das Problem war, weil das Volk Gottes völlig verdreht war, völlig verkehrt war. Bei ihnen war die Menschenfurcht größer als die Gottesfurcht. Zweite Botschaft für uns heute und letzte Botschaft. Verkehrte Einstellung, Menschenfurcht vor Gottes Furcht. Menschenfurcht vor Gottes Furcht. Da könnte ich jetzt unzählige Einzelbeispiele nennen, um aufzuzeigen, wie das ist, warum das so ist und dass das wirklich oft der Fall ist und beobachtet werden kann. Ich möchte nachher ein paar nennen, aber nicht viele. Mir geht es hier zunächst mal um das Prinzip. Und zwar um dich selbst, deine Einstellung, deine Persönlichkeit. Um deine Biografie, wie bist du gestrickt von deiner Einstellung her? Bist du jemand, der eher von Prinzipien und Grundsätzen bestimmt ist und danach handelt? Oder bist du jemand, der überwiegend seine Ruhe und seinen Frieden haben möchte? Das ist die Frage. Da gibt es natürlich auch Mischformen, ne? Ich habe das jetzt sehr plakativ gegenübergestellt. Es gibt ja Leute, die sind sehr grundsätzlich und prinzipiengetrieben. Aber wenn es dadurch zu Diskussionen kommen könnte oder vielleicht nicht mehr alles so friedlich ist, dann, ah ja, dann sind die Prinzipien und die Grundsätze nicht mehr so wichtig. Dann Hauptsache Ruhe und Frieden. Wie bist du da gestrickt? Das ist die Frage. Und das hat wieder was mit unserer Biografie, unserer Herkunft, Persönlichkeit zu tun. Das ist ja das Oberthema der Reihe, ne? Biografie. Und Gottes Fußstapfen. Sind wir an der Stelle in Gottes Fußstapfen? Sind wir in Übereinstimmung mit Gott? Das ist eine wichtige Frage, weil wir gehen ja immer auch mit von uns selbst aus. Ist ja klar. Und so übertragen wir die Art, wie wir gestrickt sind, auch auf Gott. Darum möchte ich bitten, guck einfach nochmal in den Text und frag dich, wie ist Gott gestrickt? Entscheidet sich Gott hier in diesem Text im Zweifel für Harmonie und Frieden? Weicht er hier von seinen Prinzipien ab? Ist Jesus jemals von seinen Prinzipien abgewichen? Hat Jesus jemals eine Aussage zurückgenommen oder sich dafür entschuldigt? Wie ist Gott? Nimm wahr, wie Gott und Jesus ist und check mal, wie das mit dir selber ist, ob du da an der Stelle im Einklang bist mit ihm und seinem Wesen. Nehmen wir zum Beispiel eine sehr grundlegende Aussage, Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Vater, Weg zum Vater gibt es nicht. Junge, Junge, gell, das ist ja, das darf man heute ja gar nicht mehr sagen. Also ausschließlich, absolut, das geht ja gar nicht. Aber Jesus sagt es. Und wenn Gott so ist, wie wir ihn gerade festgestellt haben, kennengelernt haben, dass er eben an seinen Prinzipien festhält und nicht davon abweicht, dann passt das wieder. Dann gibt es nur diesen einen Weg über Jesus. So wie es im Alten Testament nur einen Weg gab, wie man einmal im Jahr direkt zu Gott kommen könnte, am großen Versöhnungstag. So gibt es auch weiterhin nur einen Weg zu Jesus, zu Gott über Jesus. Es ist dasselbe Prinzip. Guckt euch die Regelung über den großen Versöhnungstag mal an, 3. Mose 16, habe ich vorher schon erwähnt. Ein langes Kapitel, 34 ausführliche Verse, eine Riesenprozedur, die der Hohepriester vollziehen muss, um einmal im Jahr das Allerheiligste, den Raum betreten zu dürfen, wo die Bundeslade steht. Ja, und da sind die jetzt einfach drüber weggegangen, sind reingelatscht, haben die Bundeslage rausgeholt. Ne? Also wie krass. Also eine Riesenprozedur war dafür eigentlich nötig. Das hat lang gedauert. Ja? Und so konnte man einmal im Jahr zu Gott treten. Wir haben es heute durch Jesus viel, viel einfacher. Wir können durch Jesus permanent, jederzeit, rund um die Uhr, vor den Thron Gottes, direkt zu Gott kommen. Durch Jesus. Wir haben es so viel leichter. Also, es ist richtig toll. Für Leute im Alten Testament wäre das undenkbar, paradiesisch, wenn sie die Möglichkeit hätten, die wir heute haben, um uns Gott zu nahen. Aber das Prinzip ist gleich geblieben. Im Alten Testament gab es diesen einen Weg am großen Versöhnungstag. Und im Neuen Testament gibt es diesen einen Weg über Jesus. Es gibt nur den Weg, den Gott selbst zu sich eröffnet hat. Und hier ist das Problem, weil es uns so viel leichter ist durch Jesus. Denken wir, ja, super, Gott nimmt es jetzt lockerer und es ist alles nicht mehr so ernst und nee, nee, er nimmt es nicht lockerer. Seine Prinzipien gelten. Im Alten Testament ein Weg, im Neuen Testament auch ein Weg, der aber Gott sei Dank viel, viel einfacher ist. Richtig, richtig toll. Der Weg ist Jesus. Denn nur er kam von der Ewigkeit in unsere Welt, betrat unsere Welt durch menschliche Geburt als Baby. Nur er lebte sündlos. Nur er opferte sich als Sündloser für uns am Kreuz. Nur er ist aus den Toten auferstanden und zurückgekehrt in den Himmel. Es gibt niemanden, der diesen Weg gegangen ist. Das ist die Einzigartigkeit Jesu. Darum ist er der Weg. Das ist Gottes Prinzip, wie man sich ihm naht. Und wir haben gerade gesehen, er weicht von diesen Prinzipien nicht ab. So ist unser Gott. Menschenfurcht ist ein anderes Prinzip. Menschenfurcht, bei Menschenfurcht sind der Maßstab die Menschen. Die wahre Macht, die eigentliche Entscheidungskompetenz wird beim Menschen gesehen. Wichtig ist, dass Entscheidungen logisch sind vor Menschen oder pragmatisch. Dann ist es richtig. Das ist Menschenfurcht. So entscheidet man aufgrund von Menschenfurcht. So haben die Israeliten hier, die Ältesten, entschieden. Aber sie haben nicht nach Gottes Prinzipien gefragt. Also Menschenfurcht sieht die eigentliche Macht und Autorität in den Menschen, nicht bei Gott. Die logische Folge dessen ist dann, dass man Gottes Gebote und Prinzipien lockerer sieht, abschafft oder vielleicht sogar uminterpretiert vom Nein zum Ja, wenn man dafür gesellschaftlich keine Mehrheiten mehr findet. Weil das muss ja zum Menschen passen. Der Mensch ist ja letztlich die Autorität. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass durch alle Zeiten immer an den Prinzipien und Gottes Geboten gedreht wurde, die man nicht so gern hatte, die nicht mehr mehrheitsfähig waren. Das kann man heute an vielen Stellen beobachten, stärker denn je. Menschenfurcht. Das hat auch Folgen für die Gemeinde. Gemeinde wird dann stark als menschliche Organisation gesehen, aber nicht mehr als Gottesreich in dieser Welt. Gottesreich bedeutet nämlich, dass wir einen König haben, dass Gott regiert, dass in der Gemeinde seine Prinzipien gelten, obwohl die Gemeinde in der Welt ist. Entscheidet man aber aufgrund von Menschenfurcht, weil der Mensch die eigentliche Autorität ist, fällt das in sich zusammen, dann ist die Gemeinde nicht mehr Gottesreich. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Gemeinde und Welt. Jesus macht an vielen Stellen deutlich, dass es eine tiefe innere Veränderung braucht, um in die Ewigkeit, in den Himmel zu kommen. Er sagt hier im Gespräch mit einem Gelehrten: Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Jesus sagte: Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Hier geht es jetzt nicht um Wiedergeburt oder Reinkarnation, sondern darum, dass durch die Beziehung zu Gott, durch den Geist Gottes, eine tiefgreifende Veränderung im Menschen geschieht, dass der Mensch von Gottes Prinzipien und Geboten bestimmt wird. Jesus sagt, das ist nötig, um in Gottes Reich zu kommen, in den Himmel. Und darum ist den freievangelischen Gemeinden sehr wichtig, dass diejenigen, die als Freunde und Mitglieder, also verbindlich zur Gemeinde gehören wollen, diesen Prozess durchlebt haben oder besser gesagt durchleben. Man hört ja nie damit auf, man ist nie perfekt. Aber das ist wichtig, denn unser Ziel ist, dass die, die verbindlich zur Gemeinde gehören wollen, auch tatsächlich Teil von Jesus und seinem Reich sind. Hebt man diese Prinzipien auf, sind wir letztlich nur eine menschliche Organisation, die zusammenkommt und den Menschen den Eindruck vermittelt, du bist bei uns da und jetzt beten wir Gott an und jetzt sind wir schön zusammen und dann ist das in Ordnung, dann bist du eins mit Gott, weil du bist ja Teil der Gemeinde. Das funktioniert aber nicht. Ja, dann benutzt man die Gemeindezugehörigkeit, wie gerade die Israeliten die Bundeslade als Götze und instrumentalisieren Gott dadurch, so nach dem Motto, wenn jemand zur Gemeinde gehört, dann muss der doch auch angenommen sein bei Gott und Jesus. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind bei Gott und Jesus erst angenommen, wenn wir durch sie angenommen sind, wenn wir eins sind mit Gott und Jesus. Da können wir noch so lange zur Gemeinde gehören, es wird nichts bringen. Also ihr merkt, Menschenfurcht oder Gottesfurcht ist eine sehr entscheidende Frage, denn sie entscheidet über Pragmatismus oder ob Gottes Prinzipien gelten und daran entscheidet sich letztlich alles. Quadratisch, praktisch, gut scheint es bei Gott nicht zu geben. Aber er hat alles getan. Die Israeliten haben hier den heiligsten Gegenstand genommen, die Bundeslade. Aber der Heilige an sich, Gott selbst, Jesus, wurde ja Mensch. Der Heilige, das Allerheiligste, kam in unsere Welt. Gott hat es gegeben für uns, für dich und mich. Und er ging weit hinaus über die Schmerzgrenze. Er nimmt uns an ins ewige Leben, obwohl wir seine Gebote jeden Tag mit Füßen treten. Er nimmt uns trotzdem an, wenn wir dann zu Jesus gehören. Warum haben wir dann den Eindruck, er wäre ein despotischer Prinzipienreiter? Und man muss seine Gebote und Prinzipien ein bisschen lockerer sehen. Warum? Hat er nicht tatsächlich alles getan und gegeben? Nimm diese Frage mal mit und klär sie im Gespräch mit Jesus. Quadratisch, praktisch, gut, Pragmatismus oder Prinzipien?